Willkommen zum 3D-Druck-Podcast, dem Technologie-Podcast, wenn es um alle Aspekte rund um die additive Fertigung geht. Egal, ob du neu im 3D-Druck bist oder ob du erfahrener Anwender bist oder 3D-Druck-Dienstleister, Hersteller oder Zubehörlieferant, weil es geht immer darum, ob du deinen Drucker im Griff hast oder ob der 3D-Drucker dich im Griff hat. Ich freue mich richtig auf diese heutige Podcast-Folge, weil es eine Interview-Folge ist und die trägt den Titel Die größten Servicefehler bei BambuLab und FDM-Druckern und wie du die vermeidest und warum Mythen, falsche Annahmen und fehlende Wartung deinen Drucker absolut ruinieren und was du doch besser machen kannst. Und ich freue mich ganz besonders auf den Interviewgast heute, und zwar Sven van Beckum von 3D Partner aus Bremerhaven. Sven, schön, dass du da bist. Stell dich doch in ein, zwei Sätzen noch kurz vor.
Danke, Johannes, für die Einladung. Mein Name ist Sven van Beckum. Ich bin der Inhaber von der Firma 3D Partner. Und wie schon angekündigt, ich bin Spezialist für FDM-Druckerreparatur und ja, mach mit dem 3D Partner alles rund um 3D-Druck. Also nicht nur Reparaturen, sondern auch bei Kundenanfragen, Reverse Engineering, Druckaufträge oder Sonderanfertigung, falls es mal einen Drucker, so wie benötigt, nicht auf dem Markt gibt.
Ich kenne dich da so richtig als absoluten, ich nenne dich jetzt mal Tüftler. Du bist jemand, der nicht nur sagt, okay, du hast ein Problem mit deinem Drucker, sondern als nächsten Schritt, welche Achse, was ist es für ein Drucker genau, was hast du vorher gemacht und so weiter. Also wenn man mit dir spricht, dann merkt man, dass du ein absoluter Experte bist und dass du die Drucker zerlegen kannst wie so ein Maschinengewehr unter Wasser, mit verbundenen Augen. Aber wenn wir mal kurz auf das Thema gehen, was für typische Fehler siehst du denn bei den meisten Anwendern, die jetzt einen BambuLab oder ein anderes Fabrikat haben im FDM, wenn wir jetzt von FDM Desktop 3D-Druck sprechen?
Also viele denken an einen Drucker halt einfach schlichtweg an den Papierdrucker und versuchen einen 3D-Drucker genauso zu verwenden. Das heißt, ich stelle ihn irgendwo hin auf meinen schönen kleinen Tisch und drücke auf Drucken und die Kiste macht schon alles. Wir bewegen ja auch uns immer weiter hin, dass das so für die Kunden alles optimiert wird. Aber viele machen sich keine Gedanken, was will ich drucken? Was ist der Einsatzzweck von meinen Objekten, die ich drucken möchte? Wo stelle ich die Kiste hin? Was für einen Bauraum benötige ich? Ja, so alles, was drumherum ist, wird ein bisschen außer Acht gelassen. Und ja, dann kommt es halt hier und da zu unerwarteten Situationen, die dann sagen, das ist aber Scheißdrucker. So habe ich mir das gar nicht vorgestellt.
Also du meinst, der Prozessverständnis fehlt bei den meisten, oder?
Wenn man genau, das so sieht. Weil Erwartung und Realität halt ein bisschen auseinandergehen.
Ja. Wie ist es so, wenn jetzt jemand so einen Drucker stehen hat, wird die Umgebung meistens auch ignoriert, wo der Drucker steht?
Ja, also ich habe schon vieles gehört von mein Drucker steigt aus, weil in der Garage minus 10, minus 15 Grad sind, bis zu, mein Drucker steht neben der Dusche. Also ist beides nicht unbedingt die optimale Variante. Und da muss man dann halt gucken. Wenn ich zum Beispiel ABS drucken will und den bei minus 15 Grad in die Garage stelle, dann habe ich auch bei einem geschlossenen Drucker keine wirkliche Freude mehr.
Ja, meistens ist wahrscheinlich gar nicht die Garage, sondern vielleicht auch der Hausgang, wo der Drucker steht, oder irgendein Raum, wo es kühl ist, wo die Bedingungen wahrscheinlich auch nicht perfekt sind. Und Materialauswahl, glaube ich, ist auch noch so ein Thema. Da hatten wir letztes Mal in so einem Call drüber gesprochen. Was sagst du denn zum Thema falsche Filamentwahl?
Ja, viele stellen sich nicht vor, was es alles an Additiven in Filamenten gibt und was für eine Auswirkung die auf die Drucker haben. Mal als bestes Beispiel für weißes Filament, da ist Titandioxid drin. So, und das ist durchaus abrasiv, auch für ganz normale Messingdüsen. Und wenn ich davon ganz schön viel drucke, dann verschleißt der Drucker natürlich schneller, als man es normalerweise erwarten würde. Oder nehme ich irgendein Carbonfaserfilament oder Glasfaserfilament, ja, dann ist nach 100 Gramm Filament die Düse nicht mehr 0,4, wie vom Hersteller vorgesehen, sondern dann sind wir irgendwo bei 0,8 oder 1. Und dann wundert man sich, ja, warum sieht denn der Druck jetzt so komisch aus?
Ja, und wie siehst du das zum Beispiel, wenn man sich die Informationen jetzt nicht direkt vom Hersteller zieht, sondern von Facebook-Gruppen?
sag mal so schön, du fragst drei Leute und hast 10 Meinungen auf Facebook. Und das gilt nicht nur für Facebook, das gilt allgemein im Online. Jeder ist, der sich ein Bambu-Lab irgendwo auf den Tisch stellt, ist ein Vollprofi und macht sein 3D-Druck-Business, wobei gar nicht mehr nachgefragt wird, was hast du denn überhaupt vor? Ne? Also ich sehe das ganz oft auf Facebook, wenn dann jemand fragt, welchen Drucker soll ich mir denn kaufen? Komm, 75 Vorschläge, was man sich alles kaufen kann und welcher der bessere Drucker ist. Und dann wird hin und her diskutiert, das Modell gegen das Modell gegen das Modell. Aber keiner kommt auf die Idee, mal zu fragen, was hast du denn vor? Willst du das gewerblich machen? Willst du das privat machen? Willst du eine Vase drucken, die 2,50 Meter hoch ist? Ja, dann kommst du mit dem Bambulett nicht weit.
Also
So, und
der Tipp von Manfred33 auf Facebook, den könnte man vielleicht ignorieren, wenn man das jetzt so sieht. Es ist eine freie, erfundene Person jetzt, weil das natürlich zu völlig falschen Erwartungen führt. Aber
genau.
bekommst du wahrscheinlich oft mit, dass das Ego der User oder der Anwender wahrscheinlich sehr groß ist, weil es heißt ja auf Facebook oder in irgendeiner Gruppe haben die Folgendes gesagt und es muss dann irgendwie gehen oder so, ne?
Ja, oder bei mir funktioniert das so, also muss es bei dir auch so funktionieren. So, wenn der eine oben im Dachgeschoss im Sommer sitzt, während der andere irgendwo in den Bergen 300 Meter höher sitzt, dann hat man völlig andere Umgebungskomponenten und dann muss man halt gucken, die Einstellungen passen vielleicht einfach nicht zueinander. Ja, dann mache ich eben kurz eine Kalibrierung, gucke, was mein Filament an meinem Standort benötigt und drucke damit, anstatt zu sagen, ja, der Hersteller hat für mich nachgedacht und das soll schon so laufen.
Dann ist meistens gar nicht der Drucker schuld, sondern dort, wo er steht, wenn man das so sagen kann, und dass man meistens nur auf den Drucker an sich schaut, aber gar nicht um das Ganze drumherum, wenn man so zusammenfassen kann bei der Frage.
Also, wenn wir als Annahme nehmen, dass der Hersteller keinen Mist gebaut hat, als er den Drucker zusammengebaut hat, also kein sogenanntes Montagsmodell vorhanden ist und es nicht irgendwie die Vorbestellungseinheit ist, die man da jetzt gekauft hat, weil es irgendein Kickstarter war oder einer der chinesischen Hersteller hingegangen ist und gesagt hat, wir werfen das jetzt auf den Markt, auch wenn wir wissen, dass es noch nicht fertig ist, dann sind es meistens wirklich die Parameter im Slicer oder die nicht optimal gewählten Parameter für das Filament, der Aufstellort und so weiter, die dann zu einer Folgeschäden führen. Ne, sei es jetzt, dass sich das Ding von der Druckplatte löst und das komplette Hotend irgendwo gegen crasht oder alles mit Filament zukleistert, all solche Geschichten.
Ja. Welche Mythen begegnen dir denn immer wieder, wenn wir jetzt gerade mal bei dem Thema bleiben? Was stimmt denn überhaupt gar nicht, was du aber ständig hörst?
Zum Beispiel, Bambulab-Drucker sind Highspeed-Drucker oder allgemein die Drucker heutzutage sind alles Highspeed-Drucker. Und ich frage mich immer dann, wer ist in der Marketingabteilung mal durchgegangen und hat da einfach mal Highspeed definiert? Also sie können sich alle wunderbar schnell bewegen mit 600 Millimeter pro Sekunde. Ich kenne Drucker, die schaffen es mit 2 Meter pro Sekunde. Trotzdem druckt man mit der Geschwindigkeit nicht. Das sind Bewegungsgeschwindigkeiten. Das limitierte Bauteil der ganzen Geschichte ist dann am Ende die Schmelzzone für das Filament und ja, wie die Kühlung realisiert werden kann, damit ich nicht einen heißen Klumpen Brei unten drunter produziere. Ja, also viel ist aus dem Marketing ist wirklich, wenn man groß geworden ist mit einem 3D-Druck, also wirklich mit den Wrap-Wrap-Maschinen von damals und so weiter und wirklich Basics mitgenommen hat und sich wirklich mit der Thematik auseinandergesetzt hat, da kannst du nur mit dem Kopf schütteln.
Ja. Und ich glaube auch, wenn ich da kurz was dazu sagen kann, das fehlt auch vielen. Viele wissen, okay, ich kann das Gerät einstecken, ich kann was damit drucken, aber wenn man einen Fehler hat, dann denkt man sich ja, man druckt es halt nochmal neu, nimmt die gleichen Einstellungen, ist wieder Blödsinn dabei rausgekommen, aber das ganze Thema fehlt, das ganze Troubleshooting am Anfang, auf was man achten muss, all die Fehler, die man früher sozusagen durchaus öfter gemacht hat und man hat sie gelöst, die kennt man zum Teil vielleicht gar nicht und weiß gar nicht, wie man sie anpackt. Und dann tut man sich im Endeffekt schwer, na, wenn man es so sieht.
Muss man ja sagen, da ist Bambulab zum Beispiel ein sehr guter Vorreiter mit seinem Wiki und den QR-Codes, die man dann scannen kann. Also da, sie wollen es einem ja auch immer mehr abnehmen, ne? Der Nutzer soll immer weniger machen müssen, aber es hilft halt enorm, wenn man es halt einfach mal verstanden hat. Und naja, der nächste Mythos ist halt, dass die Software alles für einen macht. Also auch wenn die ganze Kiste Vibrationskompensierung machen kann, die Motoren leiser machen kann und so weiter, kann sie am Ende doch nicht den Verschleiß auskompensieren bis zum letzten Get-No. Also wenn wir schiefe Achsen haben, irgendwo ein Versatz in den Motoren oder sowas. Klar, mein Badmash kann einen 3 mm Versatz ausgleichen, sollte es aber nicht müssen.
Was ist noch ein Mythos? Viel hilft viel, vielleicht?
Viel hilft viel. Viel hilft viel ist ein guter Punkt. Also viele, gerade wegen dem Highspeed, ne, es muss ja immer schneller sein, es muss immer mehr durchgehen, aber je mehr Filament ich durch die Düse durchballer und je schneller ich versuche, das Ganze heiß zu machen, kalt zu machen, desto mehr Stress habe ich in den Bauteilen, desto mehr gebe ich den additiven Stress mit oder zerstöre sie sogar und habe hinterher womöglich auch noch ein schlechteres Bauteil, als ich es eigentlich haben könnte, wenn ich einfach nur mal 20% mit der Geschwindigkeit runtergegangen wäre. Mal abgesehen von dem Verschleiß und den ganzen Geschichten. Kann man ziemlich gut vergleichen, wenn du Auto fährst, ne? Also wenn du eine große Strecke fährst, ob du jetzt 130 oder 150 fährst, die Zeit am Ende macht sich nicht mehr so bemerkbar. Wenn du kurze Strecken fährst und dann ordentlich Gas gibst, dann merkst du einen ordentlichen Zeitsprung. Aber auf lange Distanz ist das immer so eine Geschichte, das ist nicht unbedingt sinnvoll. Ne, dann gehe ich lieber hin und sage, statt einer 04er Düse, nehme ich eine 08er Düse und kann ich die Zeit zum Teil fast achteln.
Ja, wenn jetzt KI mehr dazu kommt, was ist noch ein Mythos mit KI gemeinsam? Weil da gibt's ja auch ziemlich verschiedene Meinungen, wenn man das so sieht.
ChatGPT erstellt keine funktionierenden Clipper-Konfigurationen. Zumindest keine, die man nicht explizit überprüfen muss. Und da sollte man wissen, was man macht. Also ich habe das schon häufig gehabt, dann sind die durch ChatGPT gejagt worden. Dann verschwindet hier ein Ausrufezeichen oder da ein Buchstabe, weil einfach eine Halluzination ist, hat er auch irgendwie einen Block einfach schlichtweg erfunden. So, und wenn ich dann aber nicht weiß, was Clipper mir im Anschluss mit der Fehlermeldung sagen möchte, dann bin ich irgendwo aufgeschmissen. Ne? Also klar, mit ganz viel hin und her wird das bestimmt irgendwie was hinkriegen. Aber wenn die Pins dann nicht mehr passen, dann muss ich auch tatsächlich hingehen können und sagen, ich gucke jetzt beim Hersteller, beim Bordhersteller, wo ist der Pin, wo der Stecker drauf sitzt. Und das heißt, den Drucker aufschrauben, gucken, an welchem Kabel steckt jetzt das Bauteil XYZ und an welchem Pin landet das am Mikroprozessor. Und das ist natürlich Reverse Engineering, was nicht für jeden gedacht ist.
Mhm. Was also passiert?
Die Bastler werden es kennen, aber für jemand, der das zu Hause nutzt, weil das nutzen will und nicht drin rumbasteln will, ist das nicht.
Was passiert im schlimmsten Fall, wenn man es trotzdem irgendwie macht? So Motoren laufen gegeneinander oder was passiert da so?
Ja, Motoren laufen gar nicht, Motoren laufen gegeneinander. Vielleicht laufen sie auch in derselben Achse mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten oder ne, also kannst du gar nicht so blöd denken, wie es passieren kann.
Also, vorsichtig sein an alle mit dem Thema KI. Anstatt man sagt, ja gut, ChatGPT wird schon irgendwie richten. Am Ende des Tages landet sonst der Drucker bei dir in der Hinsicht. Und man tut sich meistens schwer herauszufinden, woran es dann wirklich gelegen hat. Na? Was kann denn jeder tun, Sven, um Ausfälle entsprechend zu vermeiden? Also, wenn man jetzt so drüber nachdenkt, man hat jetzt ein Bambulab oder einen anderen Drucker, um sicher zu produzieren, um eine Serie zu machen und einfach keinen Stress zu haben mit dem Drucker. Was sind denn so deine Tipps?
Also zum einen regelmäßig reinigen, weil dann siehst du auch, wenn irgendwo was kaputt geht, wenn du den ganzen Bauraum voll Filament hast, dann kriegst du nicht mit, ob sich irgendwo was in den Achsen unten bei der Z-Spindel verhakt oder so. Dann fetten, je nachdem. Ich persönlich benutze immer Interflon Fin Super für so ziemlich jegliche Anwendung am 3D-Drucker, weil es halt dafür sorgt, dass du das hinterher sauber abwischen kannst, dann ist das trocken geschmiert und nimmt keinen Schmutz mehr auf und ja, das ist ein deutlich entspannter. Bester Tipp eigentlich überhaupt, kurz gucken, ob die erste Schicht vernünftig hält und vernünftig aussieht. Also auch wenn ich meinen Maschinen vertraue, ich lasse ihn keinen 20-Stunden-Druck starten, ohne mir den First Layer zumindest gegen Ende einmal sauber angeguckt zu haben und zu sagen, das passt. Weil wenn der nicht passt, dann ist der Rest, der da oben drauf kommt, meistens Schrott. Also Klar, das kann sich mit den Supports und so weiter meistens noch ein bisschen retten, aber wenn der First Layer sauber hält, hat man viele Probleme schon verhindert. Nur, dass da zum Beispiel die Düse alles abräumt, riesen Knubbel macht und hinten Perch Tower zerstört oder sowas.
Ja,
Die Düse
ja.
mit abschert, alles schon gesehen.
Ja, wenn man die Zeit am Anfang halt nicht hat, dann hat man meistens Zeit dafür, alles nochmal zu machen, ne? Wenn man das so sieht.
Das ist so eine Glaubensfrage, ne? Also, wenn du die 30 Sekunden oder 5 Minuten am Anfang nicht investieren kannst, kannst du meistens die 3 Stunden hinterher, um alles wieder instand zu setzen, auch nicht. Und dann hast du ja nicht nur die Zeit, die du brauchst, um das Ganze wieder instand zu setzen, sondern du hast dann ja auch das Material, was weg ist, du hast zusätzliche Ersatzteile, alle Bauteile, die irgendwo verbaut sind, sind mehr belastet worden. Und wenn wir so einen Todesblob unten drunter haben, dann ist ja auch die nächste Frage, schafft der Extruder das überhaupt? Oder fängt der Extruder an, das Ganze einfach zwischen den Zahnrädern zu zermalmen? Dann hast du im Worst Case geschmolzenes Filament in den Zahnrädern drin. Das heißt, du darfst auch noch den kompletten Extruder auseinandernehmen. Und dann fängt der Spaß an. Dann bist du von 5 Minuten auf 3 Stunden in 5 Minuten.
Ja, 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 ja. Man kann diese Ausfälle ja alle vermeiden, wenn man das auch selber will, ne? Hast du so eine Checkliste, wo du durchaus empfehlen kannst, oder einen Teil der Checkliste, die du weitergeben kannst hier im Podcast, auf was man zu Beginn, um Ausfälle zu vermeiden, auf was man achtet?
Also, wenn ich keine Erfahrung mit dem Material habe, dann einen Temperatur-Tower drucken, einen Pressure-Advanced-Test bzw. Linear-Advanced, je nachdem, welche Firmware man hat, einen Retract-Tower-Test machen und einmal den Flow kalibrieren. Das machen zwar viele Drucker mittlerweile auch automatisch, aber ich bin ein Fan davon, mir tatsächlich anzugucken, was sie machen. Und das würde ich, wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt irgendwie das geschäftsmäßig mache mit 10.000 Teilen, dann würde ich das alle 10 Kilo wiederholen. Einfach um sicher zu gehen, das, was ich dann bekommen habe, selbst in derselben Batch nicht so dermaßen abweicht an Material, dass sich die Qualität ändert. Ja, das ist eine Stunde Arbeit, aber die ist es am Ende wert.
Wenn du von Kilo sprichst, meinst du Kilo Filament in dem
Ja,
Fall, was du
genau.
durchjagst? Okay.
Also 10, 20 Kilo und ich meine, wenn man denselben Hersteller immer und immer wieder hat und man merkt, so nach 20 Kilo hat sich nichts verändert, nach 100 Kilo hat sich nichts verändert, klar, dann ist das eine andere Geschichte. Aber wenn ich jetzt hingehe und ich habe keine Ahnung davon, dann mache ich das einfach kontrollhalber, weil dann kann ich mir sicher sein, dass das rauskommt, was ich erwarte.
Ja. Und hast du noch einen weiteren Punkt irgendwie noch dazu, Umgebung prüfen oder sowas?
Also auch privat, ich würde ihn vielleicht nicht ins Schlafzimmer stellen oder ins Badezimmer oder selbst wenn die Frau sagt, pack ihn in die Garage, pack ihn lieber in den Keller. Also nicht so in die Zugluft, dass man eine konstante Temperatur hat, also
Ja.
sowas.
Also wenn der Drucker wirklich auf dem Nachkästchen steht, ich glaube, dann hat man durchaus noch mal ein anderes Problem, wenn man das jetzt mal so sieht.
Es gibt durchaus Drucker, mit denen ist das zumindest geräuschtechnisch machbar. Und ich
Das
habe auch
glaube
schon
ich.
welche gehört, die haben sich einen A1 Mini tatsächlich auf den Nachttisch gestellt.
Okay. Stark. Wenn wir jetzt schon
Jedem das
bei
seine.
Nachkästchen sind, auf Schwäbisch gesagt, was ist denn so die verrückteste Reparaturstory, oder vielleicht hast du zwei oder mehrere, die du so erlebt hast in deiner Zeit, weil du machst das jetzt schon eine ganze Zeit. Mir hast du schon ein paar erzählt. Ich glaube, die Podcast-Hörerinnen und Hörer wollen auch mal wissen, was da so passiert.
Also das Worst Case war eine Reparatur, der ist mir eine Aldi-Tüte von DHL geliefert worden. Da war nicht
Eine
mehr wirklich viel
Aldi-Tüte.
zu retten. Aldi-Tüte. Und da hat natürlich verständlicherweise DHL auch nichts gesagt. So also von wegen, wir leisten da in irgendeiner Art und Weise Kulanz oder so.
Kam der Drucker komplett an oder waren alle Teile noch drin? Hat ein Teil
Es waren
gefehlt?
alle Teile noch drinne, aber es
Okay.
war kein Teil mehr gerade.
Ah, okay, dann war es eine gute Aldi-Tüte, wenn man das so sieht. Ja.
Ja, oder ich hatte mal einen Bambulet X1E. Da hat der Kunde überhaupt nicht gewusst, was ihn da erwartet. Und er hat das einfach auf so einen kleinen Schuhschrank oder sowas gestellt. Und so ein kleines Regal, so, wo der wirklich nur 5 Zentimeter an jeder Seite hatte, nicht mal. Und ja, Testdruck, der gibt Vollgas. Das ganze Gestell da war noch auf Rollen. Das heißt, der hat gewackelt wie nichts und dann ist er runtergefallen. Voll oben auf die Kante, alles verzogen. Das war eine sehr interessante Variante, weil Bamboo Lab selber auch gesagt hat, also den Rahmen selber, den kannst du nicht kriegen. Das gibt's bei uns nicht. Und von deinen Bildern her, das ist ein unreparabler Schaden. Und wir haben es dann trotzdem einfach gemacht. Haben da hinten schön an einer CNC-Fräse festgespackst und dann mit viel Kraft einfach wieder gerade gebogen, bis wir so bei, ja, nicht ganz 90, aber wir waren, glaube ich, bei 89 Grad dann am Ende und den Rest hat dann die Software korrigiert. Aber das war schon eine harte Hausnummer.
Aber noch kurz zum Verständnis, er ist direkt auf die Kante gefallen.
Oben auf die Kante oben drauf.
Ja, okay, dann ist es richtig schlimm, wenn da die ganze Last auf die Kante geht.
Quasi oben rechts von der Tür. Mhm. Und dann hat er dann einmal richtig einen Schlag drauf gekriegt. Erstaunlicherweise, das Glas war noch heile.
Okay.
Sowohl die Frontscheibe, aber es hat nichts mehr geschlossen. Ne? Also, ja. Mhm. Aber da war das erste Mal so der Moment, wo ich realisiert habe, irgendwer in der Bamboo Lab Führung muss eine Schraubenfabrik besitzen. Also so viele Schrauben, wie in diesen Druckern verbaut sind, das sucht seinesgleichen.
Ja, wie viel sind's denn? Weißt du, hast du sie gezählt alle? Oder
ich habe sie nicht gezählt, aber nach 400 habe ich aufgehört.
Okay, hast du sie alle, wie beim, wenn man so ein Notebook auseinanderbaut, alle in eine Richtung gelegt, damit man sie rückwärts wieder zusammenfügen kann? Oder hast du dir gedacht, egal, sind eh alle gleich?
Nee, aber ich mach's mehr so, jeder Abschnitt bekommt so sein eigenes Teil, wo ich dann nachvollziehen kann, ah ja, gut, das kommt von vorne, das kommt von hinten, aber mittlerweile weiß ich, dass, wenn ich die Schraube sehe, weiß ich, wo die Idee ungefähr herkommt. Da ist Gott sei Dank ja auch eine gewisse Routine drin, dass sie da nicht überall verschiedene Schrauben haben. Nee, und ansonsten war ich mal in Finnland eingeladen. Habe ich einen Creaboard F1000 umgebaut. Das war dann ein Retrofit. Der hat original mit seiner Elektronik nur 60 mm pro Sekunde geschafft, hat ständig Abbrüche gehabt und all solche Geschichten, war einfach unzuverlässig. Und die Firma hat mich dann beauftragt und dann haben wir gesagt, ja, wie sind eure Anforderungen? Dann haben wir festgestellt, die brauchten keinen Dual-Kopf. Dann haben wir den Kopf einfach mal neu aufgesetzt. Und sind anstatt von 18 Kilo Druckkopf runter auf einen halben. Hm. Und dann kannst du dir ja vorstellen, bei der massiven Auslegung dieses Druckers ist das, die Motoren haben sich kaputt gelacht. Ne, komplett, okay. Komplett umgebaut auf ein Duet-System damals. Mhm. Und ja, seitdem läuft der Drucker 24/6. Und das schön mit 200 mm pro Sekunde die ganze Zeit durch und ich höre nur Gutes.
Also du hast aus einem bestehenden Drucker, den hast du umgebaut, speziell auf die Anwendung, was derjenige hat, auf das, was er braucht, weil die Hardware ja an sich gut ist, wenn man das so sieht, aber dieses ganze Zusammenspiel, Gewicht rausnehmen etc., das hat dann dazu geführt, dass die Ergebnisse dann so gut waren in dem Fall.
Die Mechanik, die war super, bis auf die Extruder. Aber die Elektronik hat halt vorne und hinten nicht zu dem gepasst, was die Anforderungen waren. Und durch die Elektronik und durch die neue Firmware-Konfiguration und die passenden Teile, dann ist es kein Bauden-Extruder mehr, sondern gleich ein Direkt-Extruder gewesen und so solche Geschichten, ist das halt sehr, sehr viel zuverlässiger geworden und auch deutlich schneller.
Ist es bei dir auch manchmal so, dass die Leute einfach bei dir vorbeikommen und sagen, kannst du mal eben kurz mal nach meinem Drucker gucken oder so. Also
das,
so
ich glaube, dieses kannst du mal kurz, mal eben kurz, kennen wir alle und 3 Stunden später sitzt man da und denkt so, wo ist eigentlich gerade die Zeit geblieben? Ja, das kommt ja auch vor. Also ja. Es gibt durchaus einige, die sagen, ja, ich habe gar nicht mehr den Versandkarton oder ich bin bei dir irgendwo in der Ecke von Bremerhaven. Das sind nur 60, 80 Kilometer. Ich komme einfach vorbei, weil wenn ich das verschicke, dann ist es genauso teuer. Kann man natürlich machen. Ich kann halt nur nicht versprechen, dass ich das am selben Tag dann tatsächlich löse. Also manchmal funktioniert das, wenn wirklich klar ist, was das Problem ist, die Ersatzteile vorher bestellt werden, das abgesprochen ist und so. Aber so, dass jemand reinkommt und sagt, kannst du mal kurz drauf gucken und lösen. Das ist manchmal gewünscht, selten erfüllt.
Ja, okay, kann ich verstehen, weil du hast ja auch einige Geräte, die du am Tag reparierst und das alles durchgetaktet und die ganzen Drucker müssen ja auch wieder raus und du musst ja verpacken und so weiter und so fort. Aber wenn wir jetzt vorhin von Schrauben gesprochen haben, ne, da denkt sich jetzt vielleicht der ein oder andere, was nutzt denn du überhaupt für ein Werkzeug? Hast du Profi-Werkzeug oder was ist das, was du an Werkzeug nutzt, um die Drucker zu reparieren?
Ein ganz normale Imbusdreher von AliExpress sind mein Mittel der Wahl, wenn es um Schraubverbindungen bei chinesischen Druckern geht. Ganz einfach, weil ich habe ganz viel Qualitätswerkzeug ausprobiert. Öfters sind die Schrauben trotzdem alle ausgenudelt. Dann bist du hinterher irgendwie mit einem Gummiband oder Ausbohren beschäftigt. Das bringt's alles nicht. Ich weiß nicht, was die Chinesen da anders machen, aber die chinesische Geometrie der Imbusdreher passt besser zu den chinesischen Schrauben.
Was meinst du jetzt ernst?
Ja, das ist vollkommen ernst. Die haben irgendwie ihr eigenes Imbus-System, keine Ahnung. Ich habe mich auch nie damit beschäftigt, das irgendwie auszumessen, aber die haben irgendeine kleine Feinheit, also ne, ob es jetzt Vera ist oder wird oder wie sie alle heißen, komme ich nicht besser mit klar. Ja, dann denkst du, der Schraubendreher ist drinne, drehst um und stellst fest, hast den Kopf abgedreht. Ja, super. Also die Fassung in dem Sinne.
Ja, ja.
Dann gehst du mit dem Chinesischen rein und der kommt irgendwie tiefer und auf einmal kannst du es doch noch.
Also, das ist so der Geheimtipp von euch allen. Man braucht dort, wo das Zeug herkommt, auch das Werkzeug von dort, wenn man das so
manchmal,
sagt. Oder?
Manchmal ja.
Okay, wusste ich jetzt ja, auch nicht.
Ansonsten einen Drehmomentschlüssel, wenn es kein gekaufter ist. Es gibt welche, die kann man sich drucken, einfach für die Düsen, weil, naja, ich bin ja mal zur See gefahren, da weiß man so ein bisschen, wie viel Newtonmeter man wie wo hinkriegt und man sagt so, schön aus dem Handgelenk kannst du 15 Newtonmeter ziehen. So, aber eine Messingdüse ziehst du mit 5 Newtonmeter an.
Ja.
Da machen viele dann viel hilft viel und auf einmal ist es abgedreht.
Ja.
Ich meine, klar, wir kommen immer mehr dahin, dass es jetzt Klickverschlüsse dafür gibt, auch wenn ich nicht wirklich ein Fan von Klickverschlüssen bin, aber es ist natürlich endkundenfreundlicher. In dem Sinne, für die noch schrauben dürfen, Drehmomentschlüssel.
Mhm. So ein 3-5 Newtonmeter, so als Standard, genau. So genau. In der Richtung, ja, okay.
Und wenn man sich die chinesischen Imbusdreher holt, entgegen aller Vorurteile gibt es in China auch entsprechend gute Qualität. Man muss nur entsprechend suchen. Für die RC-Autos, also diese ferngesteuerten, da gibt es eine riesen Community drumherum. Die haben da Titan-Schraubendreher, die sind richtig gut.
Wenn man jetzt selbst Hand anlegen will, wann ruft man den Profi? Na, wann legt man selbst Hand an beim Drucker? Wann ruft man den Profi? Gibt's da eine Differenzierung?
Also, ich sag mal so, für einmal durchreinigen braucht man den Drucker nicht einschicken. Ne? Also das, was ein Staubsauger hinkriegt und solange ich den Staubsauger irgendwo von A nach B bewegen kann und man mit einem feuchten Tuch durchwischen kann, oder einen kleinen Lüfter habe, der da irgendwie einen Lagerschaden hat und ich komme gut an den Lüfter und den Stecker ran, dann mache ich das selber. Habe ich irgendwo einen Wackelkontakt in einem Kabelbruch irgendwo im Kabelbaum drinne, wo ein paar mehr Kabel drinne sind, der jetzt auch durch Gehäuse geht und so weiter. Oder ein Netzteil, was defekt ist. Oder allgemein elektrische Probleme irgendeiner Art, dann würde ich eher zu einem Profi gehen.
Ja, vor allem was mit Elektronik zu tun hat. Wir wissen alle, wie man am besten dabei vorgeht, dass man die Sachen auch aussteckt, bevor man irgendwas repariert. Da gibt es viele wichtige Hinweise. Ja, da wird leider noch viel zu viel falsch gemacht. Ich glaube, da kannst du ein ganz tolles Lied davon singen, in dem Boards kurz geschlossen werden, weil man sich mal eben denkt, da gehe ich mit einem metallischen Gegenstand mal kurz drüber. Aber
das hatten wir in früheren so Wrap-Up-Zeiten, wo viel mit Messingbürsten gearbeitet wurde, um die Düsen halt sauber zu machen. Ne? Und schön noch per Hand. Dann hast du noch so zwei Litzen, so ein ganz kleines bisschen frei von der Heizpatrone, aber weil du ja das sauber machen willst und das Filament entfernen willst, machst du das natürlich während der heizt und während das heiß ist und macht es auch einmal britz. Und auf einmal war das Mainboard durchgeschossen. Das ist ein Klassiker, ja. Heutzutage ist das mehr so, ich heize nicht, es läuft kein Lüfter, die ganze Maschine ist eigentlich ziemlich leise, es kommt mir gar nicht so vor, als wenn er läuft. Weil wenn er läuft, bewegt er sich ja aktiv. Aber ich will gerade mal die Düse tauschen. Also schön auf, Schraubendreher rein und auf einmal macht das und die Hälfte der Elektronik ist im Eimer. Das habe ich schon sehr oft gesehen, ja.
Ja, das sind dann meistens, das ist dann nicht ein Board kaputt, sondern sind mehrere kaputt, dann darf man mehr austauschen. Ich kenne das nur, eine coole Story, der hat eine größere Messingbürste genommen und hat dann gesagt, oh, guck mal, da funkt's sogar unten. Und ja,
Oh
gut, das
ja.
war das letzte Mal, als er dann irgendwie ein leuchtendes Lichtchen gesehen hat, das war sehr schade. Da musste man auch doch sehr viel austauschen. Also, doch zollt lieber der Profi ran. Jetzt tut sich ja natürlich ganz viel in dem Bereich des FDM-Drucks, dass man vielleicht Geräte vielleicht gar nicht mehr reparieren will manchmal. Was verändert sich denn in der Wartung in der Zukunft bei den Geräten? Wie siehst du das denn?
Also, wir haben ja noch Prusa von wegen Open Source, aber selbst Prusa macht ja schon Alleingänge und das sehe ich eigentlich in der kompletten Industrie. Jeder versucht seinen eigenen Standard zu haben. Mal als bestes Beispiel, wir haben die Vulcano-Düse. So, die Vulcano-Düse ist eigentlich so eine Düse mit 38 mm Gewinde oder 38 mm Höhe. So, und ich habe mittlerweile schon 6 verschiedene Varianten dieser Düse gesehen. Und die sind alle nicht kompatibel zueinander. Das heißt, wenn ich die eine irgendwo greife und in das falsche Hotend reinbaue, dann habe ich hinterher Blockaden, das Filament schmilzt am Gewinde entlang, kommt verbranntes Filament raus und all solche Geschichten. Und ich denke, das wird in Zukunft immer mehr werden, dass die Hersteller versuchen, ihr eigenes Süppchen zu kochen und quasi damit die Konkurrenz nicht alles abgrasen kann oder günstiger produzieren kann, irgendwie sowas. Und dann ist die Frage, inwieweit kriegen wir für alte Geräte noch Teile? Inwieweit lassen sie sich noch herstellen? Inwieweit sind sie dann überhaupt noch reparabel? Und wenn sie nicht mehr zu kriegen sind, lohnt sich dann überhaupt zumindest bei Endkonsumern der Umbau auf eine Alternative. Also wie vorhin mit dem Finn, ne, mit das Retrofit halt.
Ja. Was ist denn so dein bester Tipp, um die Lebensdauer von einem Drucker nach oben zu schrauben?
Regelmäßig kontrollieren, also muss jetzt nicht jede Woche sein, aber kommt drauf an, wie häufig man druckt. Aber wenn ich zum Beispiel einen Filamentwechsel mache, weil die Rolle alle ist. Dann gucke ich einmal, bewege den Kopf einmal, geht irgendwas schwergängig, pack vielleicht nochmal einen Tropfen Öl daneben oder sowas. Und ja, solche Geschichten, dass das alles sauber ist, wie gesagt, dass ich sehe, was, wenn die Problematik da ist, wo die Problematik da ist. Und
So ein wachendes Auge darüber, immer wieder
ja, genau.
prüfen in der Hinsicht. Ja, es klingt so einfach, aber das sind die Basics, die dafür verantwortlich sind.
Das gibt's im Motorsport, gibt es das. Also da gehen die Menschen zum Beispiel oder die Techniker hin, auch wenn sie nichts zu tun haben. Die gehen einfach hin zum Auto und dann fangen die an, irgendwo mal dran rumzuwackeln. Ob irgendwo was lose ist. Einfach nur mal gucken. Und alleine dadurch, dann hast du auf einmal eine Schelle in der Hand sozusagen beim Auto, ne? Oder dann bewegst du den Druckkopf halt mal und siehst auf einmal, dass der Riemen hinten anfängt sich aufzureiben. Und dann hast du sofort im Blick, ja, okay, ich notiere mir das kurz, weiß, in ein paar hundert Stunden muss ich definitiv den Riemen wechseln und guck vielleicht, sehe ich ja die Ursache, kann sie direkt beheben und hab halt mehr da.
Jetzt gehen wir mal kurz auf Kosten-Nutzen-Betrachtung. Also, wann lohnt sich eine Reparatur versus ein Neukauf? Wie siehst du das jetzt aus deiner Sicht?
Also ganz oft werde ich gefragt, zum Beispiel für einen A1 Mini, ob ich den reparieren kann. Da sage ich immer, ich repariere den eben gerne, aber es lohnt sich nicht. Weil wenn der Drucker 150 € kostet, beim besten Willen, vergiss es. Das andere, da hatte ich mal eine Diskussion, Bambulab X1C, die Reparatur betrug knapp 600, 700 Euro. Dann war die Diskussion, ja, einen neuen kriege ich für 1000. Ja, das ist wohl richtig. Und der hält dann wieder so lange. Aber das heißt ja nicht, dass der nachher der Reparatur auch nicht noch so lange hält. So, dann hast du halt 400 Euro gespart und hast im Endeffekt aber auch keine großartige Neuinvestition gemacht. Nur weil die Reparatur vollzogen wurde, heißt das ja nicht, dass die Maschine dadurch jetzt unbedingt großartig im Nachteil zu einem Neugerät ist.
Ja, ja.
So, und das muss natürlich jeder für sich selber entscheiden. Aber gerade wenn man in größeren Firmen ist, wo der Entscheidungsprozess, eine neue Maschine anzuschaffen, größer ist, als die vorhandene Maschine reparieren zu lassen oder überholen zu lassen, dann ist meistens die Reparatur die bessere.
Ja, ja. Ich habe halt auch mitbekommen, dass ganz oft auch Reparatur viel einfacher auf Kostenstellen gebucht werden können, ne? Weil Reparatur ist einfach notwendig bei bestimmten Maschinen. Das kann man immer gut durchkriegen, anstatt man jetzt sagt, man braucht ein neues Gerät. Vielleicht ein Tipp an viele, die sagen, ja, das funktioniert jetzt nicht. Lieber bei dir einen Kostenvoranschlag einholen und nochmal prüfen lassen, was man daraus noch machen kann, weil für Reparatur meistens mehr Geld da ist als für eine Neuinvestition. Viele sagen halt auch einfach, ich habe da keine Lust drauf, das hin und her zu schicken und so weiter und so fort. Ich würde das immer tun, ich würde immer gucken, was man dort retten kann, allein schon vom Umweltgedanke her. Und man hat mit diesem Gerät ja auch ein bisschen was erlebt, wenn man das so sieht. Man kennt es gut, man weiß an der einen oder anderen Stelle, wo so eine Schwachstelle ist vielleicht. Und so ein neues Gerät heißt ja auch nicht gleich, dass das jetzt von Anfang an gleich besser läuft. Na, das wissen wir alle.
Man kann es vielleicht auch so sehen, um beim X1C zu bleiben. Wenn der 5000 Stunden gelaufen hat, hat er locker noch 5000 Stunden in sich. Wenn ich da mal eben die X-Achse tauschen muss, weil die verschlissen ist, den Riemen dann gleich mit neu mache, ein neues Hotend, bist du schnell Geld los. So, ist nun mal so. Aber das heißt auch, dass der die nächsten 5000 auch noch problemlos mitmacht. Und nach 10.000 Stunden, dann darf man durchaus darüber nachdenken, ob man den Ganzen dann, keine Ahnung, eine Schule spendet.
Oder in die Eingangshalle stellt und sagt, man ist innovativ, weil man 3D druckt. Da habe ich schon viel erlebt und viele Geschichten gehört in dem Fall. Wenn wir jetzt so zum Abschluss kommen, was sollen die Hörer jetzt aus dieser Folge mitnehmen? Was ist für dich der wichtigste Tipp, wenn jetzt jemand sagt, okay, der eine Punkt, den würdest du jedem empfehlen?
Also auf die erste Schicht beim Drucken. Viel hilft nicht viel. Es musst du nicht immer mit 300 Millimeter pro Sekunde im First Layer unterwegs sein. Wenn du nicht mehr weiter weißt, schick ihn zu mir.
Geh nicht in ein Facebook-Forum, wenn man das so sagen kann. Außer du möchtest irgendwas falsch machen oder so. Na? Also, das sind doch ganz gute Tipps in der Hinsicht. Jetzt habe ich noch zwei persönliche Fragen an dich. Die stelle ich jedem im Interview immer. Beende doch mal bitte folgenden Satz. 3D-Druck ist für mich
mehr als nur ein Hobby.
Mehr als nur ein Hobby, okay. Und was war so das tollste Bauteil aus einem 3D-Drucker, was du so je in der Hand hattest?
Die Teile sind für mich einfach Bauteile. Also ich bin da nicht so der... Aber man könnte vielleicht sagen, mein Junior findet diese Wackeldrachen ganz cool.
Die sind cool, okay. Also die nehmen wir mit auf in dem Fall. Aber ich sehe schon, du bist da ziemlich abgehärtet. Du hast schon so viele Drucker sind durch deine Hände schon durchgegangen, dass du vielleicht eher sagst, was ist der coolste Drucker oder was hast du dabei schon alles erlebt in der Hinsicht?
Wenn du mich fragst nach dem coolsten Drucker, dann sind es immer noch die selbstgebauten. Wo du wirklich von jeder Schraube, die du angezogen hast, weißt, was Phase ist. Und dadurch, dass du das alles gemacht hast, weißt, da muss ich hinterher, das muss ich entsprechend schmieren und so weiter. Da bist du ganz anders hinterher.
Ja, ja. Super. Angenommen, eine Hörerin oder ein Hörer, die selber ein Bambulab haben, der schon irgendwo rumsteht und die sagen, was mache ich jetzt damit? Repariere ich ihn? Schmeiße ich ihn weg? Drucke ich noch ein Teil, um ihn besser wegzuwerfen? Was auch immer. Wie können die zu dir Kontakt aufnehmen? Was ist der beste Weg bei dir, Sven?
Generell geht das natürlich für alle Marken, nicht nur für Bambulab. Aber einfach über meine Homepage partner-3d.de oder via E-Mail, LinkedIn, YouTube, Facebook, gibt viele Wege.
Also ja, man kann sich erstmal informieren, wer du bist, was du genau machst in der Hinsicht. Und ich habe bei dir auf der Webseite gesehen, du hast ein ziemlich gutes Formular, um das dann auch strukturiert durchzugehen, um genau zu wissen, was kommt da auf einen zu. Die nächsten Schritte sind dort mit drinnen. Also es ist nicht einfach so, man schickt irgendwo was hin und bekommt was zurück, sondern das habe ich bei dir schon gemerkt, das hat alles extrem Hand und Fuß. Und das ist auch für dich, ich sag mal, sehr wichtig, um diesen Prozess zu wahren, dass du die ganzen kleinen Lebewesen wieder zurück in die Welt des 3D-Drucks holst, wenn man das so sagen kann. Ne? Also, wenn du ein Problem mit deinem Drucker hast, dann schick ihn einfach zum Sven. Und dann sage ich vielen Dank fürs Zuhören. Sven, danke für deine Zeit und auch, dass du hier so tief ins Detail gegangen bist bei manchen Dingen. Da waren, glaube ich, richtig gute Punkte dabei. Und ansonsten bis zur nächsten Podcast-Folge.
Vielen Dank.